Wollen wir Psalm 45 lesen? Dem Vorsänger nach Shoshanim, von dem Söhnen Koras, ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten. Es wallt mein Herz von gutem Worte. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert an die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin, um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und Furchtbares wird dich lehren, deine Rechte. Deine Pfeile sind scharf, Völker fallen unter dir, im Herzen der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich, ein Scepter der Aufrichtigkeit ist das Scepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Mit Myrrhen und Aloe, Cassia sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Königstöchter sind unter deine Heiligen, die Königin steht zu deinen Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr, und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Ganz heilig ist des Königs Tochter drinnen, von Goldwirkerei ihr Gewand. In bunt gewirkten Kleidern wird sie geführt werden zum König. Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen, werden zu dir gebracht werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast des Königs. An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein. Zu Fürsten wirst du sie einsetzen im ganzen Lande. Ich will deines Namens gedenken lassen, alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich preisen, immer und ewiglich. Ich dachte an diesen Psalm, als wir unser Lied sangen, besonders auch freudig darf ich aufwärts schauen, hier im Streit Not und Leid darf auf dich ich trauen. Und so weiter in dem Liede. Und ich wurde darin bestätigt, als wir in unser Gebet dem Vater fragten, uns mehr zu zeigen von der Heiligkeit des Herrn Jesus. Wir wissen, dass dieser Psalm über den Herrn Jesus spricht. Wenn unsere Herzen es nicht fühlten, wenn wir es zusammen lesen, dann würde das Neue Testament es uns gesagt haben. Denn Hebräer 2 sagt uns ausdrücklich, und anderen stellen auch hier, dass dieser Psalm über ihn spricht. Und wie schön diese Gedanken sind, sie werden nog schöner voor ons, wenn wir den Zusammenhang sehen, wenn dieser Psalm steht. Es ist waar, der Herr Jesus ist immer kostbaar voor ons auch. Und doch gibt es Umstände, waarin er speziell kostbaar is. Ik habe oft gesagt, der Schächer am Kreuz wird die ganze Ewigkeit gebrauchen, um dem Herrn zu danken, dass er ihm errettet hat. Aber ich habe noch viel mehr Ursache, ihm zu danken. Denn er hat mich noch so viel geholfen, er hat so viel für mich getan, nach der Zeit, dass ich bekehrt wurde. Und er wird seine Heiligkeit sehen, aber ich habe Heiligkeiten gesehen und werde in Ewigkeit sehen, die er niemals sehen wird. Er, der Schächer am Kreuz, hat niemals erfahren, was der Herr Jesus für einer ist, in den Umständen des Lebens. Wie wir gesungen haben, hier in Streit, Not und Leid, darf ich auf dich ich trauen. Und nur der Erfahrung hat mit Schwierigkeiten im Leben, weiß, was der Herr Jesus in solchen Umständen ist. Und wenn man in den Schwierigkeiten den Herrn Jesus hineinbringt, dann wird alles anders. Dann bleiben die Schwierigkeiten dieselbe und doch werden sie ganz anders. Und das sehen wir auch speziell in diesem Psalm. Wir wissen, das Buch der Psalmen ist unterverteilt in 5 Abschnitte, 5 Bücher. Der erste Buch geht bis Psalm 41, bis er und Vers 41. Das Ende von jedes Buch ist Amen, ja Amen. Und im ersten Buch finden wir prophetisch die gläubige Israels von Israel, die noch in Jerusalem ist. Als der Antichrist schon regiert, haben sie noch nicht verjagt sind aus Ägypten. Sie seufzen unter den Schwierigkeiten die gottlose Regierung dort. Sie seufzen unter die Verachtung von Gott, aber sie sind noch in Jerusalem. Und das ist genau der Umstand, waarin der Herr Jesus war, als er hier auf Erden in Jerusalem war. Und speziell auch in die letzten Wochen vor dem Kreuze. Und daarom vinden wir in Psalm, in de eerste 41 Psalm, das erste Buch, so viele Psalmen, wenn sie auch prophetisch Ausdruck geben an die Gefühle, die in der Nachtzeit in die Herzen der Gläubigen übrig sein wird, dass sie so tief gehen, dass man sie nur anwenden kann auf dem Herrn Jesus. Dass es seine Gefühle sind, die er hatte die letzten Wochen vor dem Kreuze. Denken wir nur am Psalm 16, am Psalm 22. Und so können wir meer in Psalm 2, Psalm 23 und zoveel meer Psalmen. Aber dan im zweiten Buch, da haben wir das Volk, die gläubige Überrest, nachdem sie verjagt sein wird aus Jerusalem. So wie wir es in Offenbarung 12 finden. Und gleich Psalm 42 fängt es auch an, wie ein Hirsch lechst nach Wasserbächen, also lechst meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Sie sind nicht mehr in Jerusalem und sie können nicht mehr nach dem Ort gehen, wo Gott wohnte, das Haus Gottes, der Tempel. Wenn es dann auch in dieser Zeit Gott auch nicht mehr darin wohnt. Und sie klagen darüber, wenn sie verjagt sind. Und in diesen Psalm, allen Psalmen bis 44, haben wir, es sind alle Psalmen von den Söhnen Korachs, waarin sie schreien über ihre Umstände und rufen zu Gott, helf uns, denn in welche Umstände sind wir gekommen? Wie eine Zermalmung in meinen Gebeinen, höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Und am Psalm 44, der Ende ist, denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der Erde. Steh auf uns zu Hilfe und erlöse uns um deiner Güte willen. Und dann kommt Psalm 45. Dan wordt de Heer voor ihre blik gesteld. De Heilige Geist werkt in ihre Herzen, dat sie von den Umständen aufblicken zu ihm, wer kommen wird, und den sie sehen werden ihre Schönheit, in seine Schönheit, und ihre Herzen sehen ihre Schönheit dan schon, und dann wird alles andere. Die Schwierigkeiten sind geblieben. In den Psalmen nach 45, 46 bis 49 haben wir noch immer dieselben Söhne Korahs. Und sie sind in dieselben Umständen. Und doch hören wir andere Stimmen. Lass lieber sein, an anderen Ton. Es ist nicht mehr dasselbe. Sie haben ihn gesehen. Und wenn man ihn sieht, dann wird alles anders. Sein Angesicht, die Freude, seine Schönheit, wirft ein goldenen Glanz selbst auf die Leiden, die er auf Erden sieht. Und das ist immer das Resultat. Und so finden wir hier ihre Gefühle, wenn sie an ihn denken. Es ist wahr, sie kennen ihn nicht so, wie wir ihn kennen. Die Söhne Koras haben ihn nicht so gekannt und die gläubige Überrest wird ihn nicht mehr so kennen. Wir kennen ihn als der Sohn des Vaters, der uns seine Brüder nennt. Und sein Vater ist unser Vater. Wir sind eins gemacht mit ihm. Und Gott, der Heilige Geist, wohnt in uns, sodass wir fähig sind, ihn zu kennen und seine Herrlichkeit anzuschauen. So wie wir einmal ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, so wie er ist, so können wir es jetzt schon durch den Heiligen Geist, so wie Johannes 4 uns klar macht. So kennen sie ihn nicht. Und sie kennen ihn auch nicht so, wie wir ihn kennen, der aus dem Schoße des Vaters, der Vater erklärt. Sie kennen ihn als der König von Israel, der in Palästina regieren wird und seine Feinde vernichten wird, aber sein Volk segnen wird. So kennen sie ihn. Und der sich verbindet speciaal mit Jeruzalem. Wenn es hier geht über de Königin, dann ist das Jeruzalem. Nicht die Versammlung, das ist die himmlische Braut, die irdische Braut, hier Jeruzalem. Aber das irdische Jeruzalem ist ein Abbild von dem himmlischen Jeruzalem. Das Jeruzalem, das oben ist, welche unsere Mutter ist, sagt Galaterbrief, und das er so ein Bild von der Versammlung ist. Und wenn es auch so nicht so wäre, ist der Person, worüber sie sprechen, nicht derselbe, der auch unser Heiland ist, der Sohn Gottes, der missgeliebt hat und sich selbst hingegeben hat. Oh, ich vergesse nie, ich habe es oft angeführt, was ich damals in der Zeitung las, als de Königin von England gekroond wurde. Sie war dort in de große Kirche und da der Erzbischof von Canterbury setzte de Kroon auf ihr Haupt, wo Könige und von alle Länder, die voornemst daar zusammen waren. Und oben auf der Balustrade saß ihr kleine Jungen. Und in dem Moment, als der Kron auf das Haupt seiner Mutters gelegt wurde, rief er, das ist Mutter. Er kannte sie als Mutter. Er kannte sie nicht als Königin. Er kannte sie nicht als diese Frau, die das Mittelpunkt war von alle dieser Herrlichkeit. Aber sein Herz sagte, diese Frau ist meine Mutter. Und ist es auch nicht so mit uns. Wenn man sprechen hört über den Herrn Jesus, so wie hier. Wenn wir hören, wie die gläubige Überrest ihm sehen wird und wie ihr Herz ihm zujubeln wird, wie sie sich ergötzen in seiner Herrlichkeit. Wenn es eine andere Herrlichkeit ist als dan die wir in der ersten Linie sehen, sagen wir doch nicht, das ist mein Heiland. Das ist der Sohn Gottes, der missgeliebt hat und zichzelf hingegeben hat für mich. Und so sprechen diese Worte doch zu unseren Herzen. Und dabei, wie gesagt, wenn wir sie geistlich nehmen, können wir sie anwenden auf uns. Und können wir viel von uns selbst auch daarin lernen. Das erste ist der Anheb von der, die ersten Worten. Man kann sagen, die Aufschrift auf dem Psalm schon. Dem Vorsänger nach Shoshanim. Shoshanim bedeutet Lilien. Und dann kommt man von den Söhnenkoors ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten, oder wie in der Fußnote steht, ein Lied von dem Geliebten. Und wer die Bilder in der Schrift kennt, was sagen diese wenige Worte dann schon viel? Wir wissen im Hohelied, im Lied der Lieder, wird die Braut verglichen mit Lilien. Lilien in der Mitte der Dornen. Das war de normale beeld in Palästina. Die Lilien, die daar wuchsen in de Mitte der Dornen. Und da wird die Braut verglichen mit Lilien, die wachsen in de Mitte der Dornen. Und hier die Söhne Koras, die nehmen dieses Bild. Und wenn sie singen über den Geliebten, ein Lied der Liebe, Lieblichkeit oder von dem Geliebten, wenn sie singen über ihn, den sie lieben, dann singen sie doch, als die bewust sind, dass sie selbst auch Wert haben voor dem, von wem sie singen. Und das ist eine wunderbare Sache, auch für unsere Herzen. Es ist wahr, dass wir Nacht und Tag den Herrn danken könnten. Ja, wenn wir die Ewigkeit gebrauchen sollten, um ihm immer zu danken, würde nie genug sein. Und es ist wahr, eine wunderbare Tatsache, dass wir ihn lieb haben dürfen. Aber es ist auch nicht eine liebe, wunderbare Tatsache, dass wir wissen, dass er uns liebt. Und nicht allein, weil er Liebe ist, aber auch, weil er etwas in uns findet, was kostbar ist für seinem Herzen. Und wenn wir nachdenken über, was Gottes Wort uns sagt, dann kunnen wir das verstehen. Er, der Sohn des Vaters, kam hier auf dieser Erde. Und er sah, dass alles unter der Gewalt der Sünde war. Die Dornen sind ja ein Bild von der Sünde. Das ist das Resultat des Fluches hier auf dieser Erde. Daarom empfing der Herr ein Dornenkroon. Und er kam hier auf Erden, und wir wissen es, alles waren nur Dornen. Als er auf Erden kam, da war kein Platz für ihn, wo er empfangen werden konnte. Nur eine Kribbe, das war für ihn bereit. Und als er wandelte auf Erden, had er keinen Platz, wo er das Haupt niederlegen konnte. Und dann had man ihn behandelt, maar wir wissen es, geschlagen, angespeit und an ein Kreuz gehängt. Wir wollen nicht, dass dieser König über uns sei. Alle, die ganze Schöpfung verwarf ihm und sagte, geh zurück, woher du gekommen bist. Wir wollen dir nicht. Welche Dornen. Alles besoedelt door de Sünde. Oh ja, es ist wahr, er hat ein Werk vollbracht, aufgrund dessen einmal Himmel und Erde wieder zurückgebracht werden zu Gott. Gerade weil das so schrecklich war, ist er gekommen, um die Sünde hinweg zu tun. So sagt der Hebräerbrief es. Und Johannes 1, das Lamm Gottes, das Lamm, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Das wird er tun. Er wird die Sünde aus der Schöpfung hinaus tun. Die Zeit kommt, dass die ganze Sünde, alles was in Widerspruch mit Gott ist, eingeschlossen wird an diesem einen Ort, der Feuersee, sodass das ganze Weltall wieder zurückgebracht ist zu Gott in göttlicher Harmonie. Die Sünde, die Dornen werden da nicht mehr sein. Selbst im tausendjährigen Reich in Grundsatz nicht, aber auf der neuen Erde überhaupt nicht. Aber als der Herr doch auf dem Kreuze hing, sah er nicht die ganze Erde als Dornen. Kein Mensch, der Gutes tat. Kein Mensch, der gut tat, der Gott suchte. Alle haben gesündigt und erreicht ihm nicht die Herrlichkeit Gottes. Und der Herr ist zurückgegangen nach dem Himmel. Und er sieht auf diese Erde, Gott hat gesagt, sitz an meine Rechte, bis ich deine Feinde stelle zum Schemel deine Füße. Und auf diesen Moment wartet der Herr, um hier seine Feinde zu richten. Aber in derselben Zeit sieht er auch, was für sein Auge ein Lilie ist, Lilien sind in der Mitte der Dornen, die in seinen Augen wunderbare Blumen sind, die aus dieser verdorbenen Erde, auf dieser verdorbenen Erde, sind Menschen, die gewaschen sind in seinem Blute. Und die ihm lieben, und die es lieben, ihm zu dienen, und die nach ihm ausschauen, und die ihm lieben. Wenn der Herr klagt, dass sie für seine Liebe ihm Hass vergalten, welch eine wunderbare Tatsache muss es vor sein Herz sein, dass es doch einen gibt, in dessen Herzen er Liebe findet, eine Antwort auf seine Liebe. Und wir dürfen das wissen. Wir dürfen wissen, dass der Herr ein Wohlgefallen findet in unsere Liebe. Dass es sein Herz erfreut. Dass er uns liebt, nicht allein. Ja, das war die Grundlage. Weil er uns retten möchte und weil er ein Heiland ist. Aber dass er uns auch liebt, weil wir ihn lieben. Und weil er in unsere Herzen eine Antwort findet auf seine Liebe. Und die Kindersöhne Korachs fühlten das. Und welch ein wunderbares Gefühl ist das für unsere Herzen. Zu wissen, der Herr findet ein Wohlgefallen für uns, auch in uns. Wir sind ein Trost für ihn, in der Zeit, dass er verworfen ist. Und in diesem Bewusstsein singen sie von dem Geliebten. In dem Bewusstsein, dass er sie liebt, singen sie von ihm, den sie lieben, und sprechen über seine Herrlichkeit. Hier in der Mitte der Dornen, die hier auf Erden sind. Und warum lieben sie ihn? Warum lieben wir dem Herrn Jesus? Oh ja, es wallt mein Herz von guten Worten. Ich sage meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Und es ist wahr, wenn man spricht über den Herr Jesus, kommen dann nicht die Worte in unsere Herzen? Nein, ich meine nicht, wenn wir es nur mit unserem Intellekt tun. Aber wenn wir wirklich an ihn denken, kommen dann nicht die Gedanken in unsere Herzen, Worte, Gedanken, die wir aussprechen können. Und auch sonntagsmorgen, wenn wir zusammen sind, um ihn zu verherrlichen, und unsere Herzen wirklich dabei sind, haben wir es dann nicht oft gespürt, dass unsere Zunge der Griffel eines fertigen Schreibers war. Nicht, weil wir uns so gut ausdrücken konnten, aber weil wir fühlten, dass wir die Worte empfingen, die wir brauchten, dass der Heilige Geist unsere Zunge gebrauchte, um Dinge auszusprechen, die wir selbst nicht fähig waren zu tun. Aber wie kommt das? Ist es nicht, du bist schöner als die Menschensöhne, Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen? Daarin haben wir den Herrn kennengelernt, als wir seine Worte hörten, wie in Epheser 1 steht, dass er gekommen ist und Frieden verkündigt hat. Ist das es nicht, was unser Herz zu ihm angezogen hat und wodurch wir ihm lieb bekommen haben, diese Worte der Gnade und des Friedens, die er zu uns gesprochen hat? O, was ist es für eine Seele, die zichzelf ziet als een verlorene zünder, der ziet dat ze dat gericht verdient had, die stimme des Herrn Jesus te hören, der zu ihm sagt, aber ich bin für dich auf dem Kreuz gestorben, ich habe dein gericht getragen, zodat es kein gericht für dich mehr gibt, es gibt Friede für dich, Frieden mit Gott. Das ist es, was Jörg wie gesagt, was Epheser 2 sagt. Er ist gekommen und hat Frieden verkündigt. Uns die Namen en euer die ferne waard. Und das hat er gesprochen zu uns. Und ist das es nicht, was unsere Herzen zu ihm angezogen hat? Lieben wir ihm nicht, weil er uns erst geliebt hat? Und weil er uns erst geliebt hat, lieben wir ihn. Seine Liebe war die erste, aber jetzt lieben wir ihn. Weil wir sehen, wir haben alles in ihm zu danken. Das erste, worin wir ihn kennenlernten, war seine Liebe zu uns und das wunderbare Werk, das er für uns an dem Kreuze vollbracht hatte. Und das so viele herrliche Resultate für uns hat. Und so haben wir allmählich von dem Werke aufgeschaut zu der Person, sodass wir nicht allein nur dankbar waren für seinen Werke, aber ihm bewunderten, der dieses Werk vollbracht hat. Und ihm bewunderten seine Liebe, die ihn trieb, dieses Werk zu tun. Das ist die Grundlage von allem. Und nicht allein von uns. Einer, der eindringt in die Gedanken Gottes, weiß, dass das auch das Höchste für Gott ist. Darum hat Gott dies gesegnet, ewiglich. Er sagt es in de Hebräerbrief, ja, ich bin gekommen um deinen Willen zu tun, o Gott. Und nachdem er diesen Willen getan hat, in Johannes 17, sagt, ich habe dich verherrlicht, ich habe das Werk getan, das du mich gesagt, aufgetragen hast zu tun, und nun verherrliche mich, und Gott hat hem die Herrlichkeit gegeben. Er hat ihm an seine Rechte gesetzt, alles unter seine Füße gegeben, und ewig wird er diese Stellung haben. Daarom, weil er dieses Werk vollbracht hatte, wodurch das Wohlgefallen Gottes zum Ausfuhr gebracht wurde, dass wir, so wie wir hier sind, und alle andere Kinder Gottes gerettet wurden vom ewigen Verderben, und Gott so fähig gemacht wurde, zijn Ratschlüsse der Liebe und Gnade zu vollführen. Daarom hat Gott ihm diesen Platz gegeben. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe. So sagt er Jesus in Johannes 10. Und das ist es. So wissen wir, dass er der Geliebte des Vaters ist. Und dann sehen wir ihm seine Herrlichkeit. Ja, siehst mal, wir haben ihn nur gesehen in seiner Schwachheit an dem Kreuze. Verachtet von den Menschen. Die Menschen haben ihn gesehen. Aber wir, speziell die Söhne Korahs, die gläubige Überrest, aber wir sehen ihn auch. Wir sehen ihn in Herrlichkeit, wie Stephanus sah. Und wie der Hebräerbrief sagt, Kapitel 2, wir sehen ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und so werden wir ihn kommen sehen vom Himmel. Aber wir können ihn jetzt schon sehen. Ja, die gläubige Überrest wird ihn kommen sehen vom Himmel hier auf Erden. Als der mächtige König, die durch sein Wort seine Feinde vernichtet. Aber wir sehen ihn jetzt schon in Herrlichkeit. Wir kunnen jetzt schon aufblicken, was sie nicht kunnen. Und wir sehen ihn da schon. Und wie sehen wir ihn dort? Bekleidet mit Herrlichkeit und Ehre. Der an dem Kreuze so niedrig war, so niedrig gebracht wurde, verachtet. Wir sehen ihn dort aan de rechten des Vaters. Und alles unter zijn Füße, alle Machten, wie Epheser 1 ons erzählt. Zo kunnen wir ihn sehen. Und danken wir nicht. Loben wir es nicht. Rühmen wir nicht erin, dass es so ist. Is es nicht eine Freude voor onze Herzen, dass den wir jetzt lieben, so verachtet ist auf Erden, aber dass jetzt verheiligt ist? Dass nicht mehr gespottet wird, jawohl, hier auf Erden, aber nicht Wirklichkeit. Dat Menschen ihm jetzt nicht mehr anspeien können und schlagen können. Dass jetzt dort da ist, wo die hunderten Millionen Engeln seinen Thron umringen, sich vor ihm niederzubeugen und ihn zu huldigen. Und freuen unsere Herzen sich nicht, wenn wir Offenbarung 5 lesen, dass alle die Millionen Engeln dort stehen und danach alle Geschöpfe, ihn zu loben und zu verherrlichen. Freuen unsere Herzen sich auch nicht, wenn wir an das Wort denken in Philipper 2, dass alle Knie vor ihm beugen wird und jede Zunge bekennen, dass Gott ist. Oh ja, onze Herzen tun es. De Verachtete, wird verherrlicht werden. Wird verherrlicht werden hier auf Erden, so wie jetzt verherrlicht worden ist, verherrlicht wird im Himmel. Und wir, es ist die Freude unserer Herzen, uns mit seiner Herrlichkeit, auch diese Herrlichkeit, zu beschäftigen, darüber zu sprechen, wie wir hier sehen. Und in deiner Majestät siehe glücklich hin, der Wahrheit willen. Und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und furchtbares wird ich lehren deine Rechte. Deine Pfeile sind scharf. Völker fallen unter dir. Im Herzen der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Scepter der Aufrechtigkeit ist der Scepter deines Reiches. Ja, wenn wiederkommt, die Feinde werden unter ihm fallen. Wir wissen aus Offenbarung 19, wenn vom Himmel kommt, dat nur durch sein Wort wird seine Feinde vernichten. Eerst die ganze Armee von West-Europa. En dan die Armee von der König des Nordens. En später werden auch Rusland vernichtet werden. Nur dafür wird selbst sein Wort nicht gebrauchen. Wird seine Feinde vernichten. En sie werden sich beugen vor ihm. Alle Könige der Erde. Alle Menschen hier auf Erden. En sie müssen es tun. En sie müssen anerkennen, dass Herr ist. Welch ein wunderbarer Herr. Und wie freuen unsere Herzen sich darin, dass diese Zeit kommt, wo man ihn nicht mehr lästern wird, aber nur verherrlichen. Und dass seine Herrschaft ewig sein wird. Aber dann finden wir einen kostbaren Gedanke. Da steht in Vers 7, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Na, das wissen wir. Es war ja seine Speise, der Wille zu tun, dessen, der ihn gesandt hat. Hasste Gesetzlosigkeit. Das heißt ungehorsam. Ungehorsam, das ist Gesetzlosigkeit. 1. Johannes 3 erzählt uns das. Das ist das Prinzip der Sünde. Und Gerechtigkeit ist Handel nach den Rechten, die Gott hat. Nun, das hat getan, aber dann das Resultat. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Genossen. Das erste ist klar. Gott hat darum dich gesalbt mit Freudenöl. Aber dann finden wir mehr als deine Genossen. Wir sind diese Genossen. Wussten die Söhne Korahs, wer seine Genossen waren? Konnten sie es wissen? Werden die Gläubigen überrest es wissen? Wir wissen es. In Hebräer 3 wird uns ausdrücklich gesagt, wer diese Genossen sind. Das sind wir. Und is dat niet een wunderbare gedanke? Deze profeten im Alten Testament, vielleicht 1000 jaren voordat hij Jezus hier auf Erden kam, als de versammlung nog een geheimnis war, een verborgenheid, die verborgen war in God, de Heilige Geist had sie doch dahin geführt, als sie redeten, weissagten über seine Herrlichkeit, dass da Menschen sein sollten, die seine Genossen sein sollten und die mit ihm teilen sollten in alle diese Herrlichkeiten, die auch gesalbt wurden mit Freudenöl, wenn er auch ihm mehr als seine Genossen gesalbt wurde. Welch eine wunderbare Tatsache, wie er so eins gemacht mit ihm, auch in seine Herrlichkeit nachher, wenn er auf diese Erde kommen wird, um zu regieren. Aber das nicht allein. Teil zu haben in dem, was Gott ihm gegeben hat, als Lohn, als Belohnung auf das Werk, was er getan hat und auf seine Verherrlichung von Gott hier auf Erden. Und so wird hier gesagt. Und nicht, dass wir uns das aneignen, aber es ist hier, wie gesagt, vor 3000 Jahren schon geweissagt, dass wir das haben sollten, wenn er auch der Erstgeborene sein sollte unter vielen Brüdern. Wir würden doch seine Brüder sein, seine Mitgenossen. Wir sind eins gemacht mit ihm, mit diesem wunderbaren Herrn, von welchem wir soeben gesehen haben, dass er herrschen wird über alle seine Feinde und dass dein Thron, o Gott, ist immer und ewig, dass er also Gott selbst ist. Und dass er ein ewiger Thron hat, und wir sind eins gemacht mit ihm, der hier Gott genannt wird, und von dem gesagt wird, dass sein Thron ewig ist. Und der gesagt wird, dass er gesalbt ist mit Freudenöl, und wir haben Teil daran, wenn er auch das Höchste gesalbt ist. Das ist unser Platz. Ist das keine Freude für unsere Herzen, so mit ihm verbunden zu sein? Und dann singen sie über seine Herrlichkeit. Meren und Aloe und Cassia sind alle deine Kleider. Das sind die Bestandteile von dem reichen Werk, das täglich an Gott gebracht wurde. Was es ist, ich weiß es nicht, aber wir finden es in 2. Mose 30 als die Bestandteile von dem reichen Werk und die Hauptbestandteile davon. Und das verstehen wir. Nur das kann angenehm sein vor Gott. Nur das können wir als Reuchewerk vor Gott darbringen, was spricht von der Herrlichkeit von dieser Person, so wie wir es überall im Alten Testament finden. Wenn wir in 3. Mose finden, die Opfer, die de Israeliten bringen dürften, und geistlich ist das für uns, dann sehen wir nur das, was spricht von der Herr Jesus und seinem Werken. Und wenn wir eingehen nach dem goldenen Altar, so wie in Hebräer 13 gesagt wird, dass wir eingehen dürfen im Heiligtum, um unsere Opfer von Lob und Dank zu bringen, dann ist es das Reuchewerk, was spricht von seiner Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die innerlich in ihm gefunden wird, und die das scharfe Auge Gottes immer gesehen hat, und sein Wohlgefallen darin gefunden hat. Das war nicht eine verborgene Herrlichkeit. Das war, alle seine Kleider waren so. Diese Herrlichkeit wurde gesehen in seine ganze Offenbarung, in seine Verhaltung, seine Worte, die er sprach, die Taten, die er tat, sein ganzes Verhalten, alles wurde das gefunden. Und das Auge, das ihm liebt, und das gewöhnt ist, in der Gegenwart Gottes zu sein und so durch die Augen Gottes sieht, sieht in alles das seine Herrlichkeit. Sie sieht, wie was Gott innerlich in ihm sieht, dass das immer geoffenbart wurde, so wie Johannes schreibt in Johannes 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist unser Herr. Das ist, wovon die Söhne von Korah singen. Aber die sie noch nicht so kannten, wie wir ihn kennen, weil wir eins gemacht sind mit ihm. Und als das so ist, welche Auswirkung hat das auf unsere Herzen? Wir finden hier die Königin steeds zu deinen Rechten in Golf von Ophir. Nu eens wiederholen, hier die Königin is Jeruzalem, nicht die Versammlung, es ist die irdische Braut hier. Aber wie ich gesagt habe, das irdische Jeruzalem ist nur ein Abbild, ein Gegenbild von das himmlische Jeruzalem. Die Versammlung, so wie sie im tausendjährigen Reich sein wird, in Offenbarung 21 und 22, aber wie die auch in Hebräer 12 und later 3, 4 genannt, 3 genannt wird, dat Jeruzalem das oben is, dat onze allermoeder is. En zo kunnen we het aanwenden op ons, die Versammlung. En we kunnen het weitaus meer naar waarheid aanwenden dan die gläubige Überste tun wird. Die Königin steht an deine Rechte, zu deinen Rechten in Gold van Ophir. Daar sehen wir die Braut im Himmel, die Versammlung. Nein, jetzt noch nicht, aber wie sie sein wird. Wie wir sehen auf der neuen Erde, in Offenbarung 21, dass sie herniederkommt aus dem Himmel, auf die neue Erde, als eine Braut, die geschmückt ist für ihr Bräutigam. Ist das nicht Gold von Ophir? Gold in Gottes Wort ist ein Bild von göttlicher Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Ist die Braut dort nicht mit verziert? Jeder einzelne von uns auch. Mit, wie gesagt, in Gold von Ophir, andere Übersetzungen haben feines Gold, reines Gold. Und das ist zum mehr bemerkenswert, wenn wir zurückgehen nach 2. Mose und die Bilder der Schütte sehen, dann sehen, dass viele Geräte mit Gold überdeckt waren. Aber nur bei einigen stets dabei, dass es reines Gold oder feines Gold war. Nur da, wo es ein Bild war von dem Herrn Jesus selbst. Wenn es ein Bild war von uns, steht das nicht dabei. Aber hier, wie gesagt, viele Übersetzungen haben es. Hier steht ein feines, reines Gold von Ophir. Wenn es geht über die Braut, die Königin, dann seine Rechte steht. Oh ja, es ist waar, wir haben jetzt schon die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Wir sind jetzt schon mit Gold überdeckt worden. Aber bei uns jetzt ist es noch nicht das reine Gold, was er, wie es bei ihm ist. Aber wenn wir nachher bei ihm sein werden, glauben wir, dass dann noch Unreines in diesem Gold sein wird? Glauben wir dann noch, dass es Gold Unterschied sein wird zwischen ihm und uns? Er wird unser Kleid sein. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Er ist unser Kleid, wie das Brandopfer sagt. Wir sind mit ihm bekleidet. Wir sind in ihm selbst. Er ist unser Leben, aber auch in ihm. Dann werden wir bekleidet sein mit seiner Herrlichkeit, göttliche Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Das ist unser Kleid. Und so dürfen wir uns sehen. Ich wiederhole, ich gehe eben zurück. Die Söhne Korahs empfingen diese Gedanken von der Heilige Geist, als sie in diesen schwierigen Umständen waren, verjaagd aus Jeruzalem, nicht mehr aufgehen konnten nach dem Tempel. Und die gläubige Überreste in Israel wird diesen Psalm aussprechen. Man kann dann singen, denn es ist ein Lied, ein Liederlieb von den Geliebten, in dem Moment, als sie in den schrecklichsten Drangsalen sind. Was muss das dann für ihr Herzen sein, wenn sie sehen Jerusalem vertreten von den Nationen. Der Antichrist, der regiert in Jerusalem und der alle Gläubigen dort versucht zu ermorden. Gottlosigkeit herrscht dort. Er wird sich hinsetzen in den Tempel und sagen, ich bin Gott, und bete mich an. Was wird es für ihr Herzen sein, dann zu sehen, nach diesem Moment, der bald kommen wird, wo Jerusalem der Stadt des großen Königs sein wird. Und wo sie in göttlicher Herrlichkeit da sein wird, vereinigt sein wird mit dem Herrn Jesus, der als König vom Himmel kommt. Welch eine Freude für ihre Herzen. Und wenn wir Schwierigkeiten hier auf Erden haben, wenn der Kampf ist, und der Kampf wird bleiben, solange wir hier sind, wie könnten wir erwarten, Frieden zu haben in einer Welt, wo Satan regiert und wo der Herr Jesus keinen Platz hat? Der Kampf wird hier sein bis im letzten Moment. Und wenn, solange der Herr Jesus verworfen ist, werden wir es auch Schwierigkeiten haben. Aber welch eine wunderbare Gedanke, dann aufzublicken und zu denken an diesen wunderbaren Moment, wenn da die Hochzeit des Lammes stattfinden wird und die Braut da ist im Haus des Vaters und wie sie in alle Ewigkeit sein wird dort, als die Braut, das Weib des Lammes, bekleidet mit seiner Herrlichkeit. Da ist kein Fleisch mehr, bei mir nicht. Und bei den anderen Brüdern und Schwestern nicht mehr. Da ist nichts mehr, was von dieser Erde spricht, keine Schwachheit. Da wird es reines Gold von Ophir sein, womit wir bekleidet sind. Gleichförmig an ihn, seine Herrlichkeit wird uns bedecken. Und so werden wir bei ihm stehen. Wie wunderbar ist das zu bedenken. Da wird der Bruder, der so sein Fleisch hier offenbart, wird daar stehen ohne Fleisch, nur bekleidet mit all der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Welch ein wunderbarer Bruder wird das sein. Da wird der Schwester, die übelst von mir gesprochen hat, die wird daar stehen in all der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Welch ein wunderbare Schönheit wird sie sein, wenn sie daar steht, bekleidet mit all dieser Herrlichkeit. Da wird auch die Versammlung Gottes, die zo enteert hier op Erden steeds, zo schwach is, die zo alles verdorben had, dat man zich schämt oft. Daar wird sie stehen, in al die Herrlichkeit, die wir hier sehen, de König bekleidet, das feinste Gold van Ophir. Is het niet een wunderbare Gedanke voor onze Herzen, daran zu denken, dass das bald so sein wird? Oh, wie oft is zijn Trost voor mijn Herz gewesen. Wenn ich dachte, Matthäus 16, dass da Jesus sagt, ich werde meine Versammlung bauen, dass wir seine Arbeit nicht zerstören können. Er wird seine Arbeit vollenden. Und staunend werden wir sehen, was er gebaut hat. Staunend werden wir die Braut sehen, verherrlicht, ohne Flecken oder Runzel. So wie sein Herz sie liebte, dass sie sein sollte, so wird sie sein. Und wir werden staunend fragen, wie ist das möglich? So haben wir sie nie gekannt. Wir haben sie ganz anders gekannt. Nur in Schwachheit, nur in befleckt, besudelt durch das Fleisch. Ist nicht ein wunderbarer Gedanke, daran zu denken, gerade in Umständen, worin wir Schwierigkeiten haben und niedergedrückt sind. Aber dann kommt auch das Resultat für unsere Herzen, wenn wir das sehen. Und wenn wir die Gnade sehen, die darin geoffenbart wird und die nachher unser Teil sein wird, muss es dann nicht sein, höre, Tochter, und siehe, und neige dein Ohr, und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses, und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldig ihn. Höre, Tochter, wenn man die so da sieht, dann will er uns unterweisen. Nein, hier die Söhne Korahs will uns unterweisen. Diese Söhne, die Propheten, die Weissagen, die in der Gegenwart Gottes sind und die Gedanken Gottes sagen können, die wollen uns unterweisen. Und was unterweisen sie uns? Wenn so eine herrliche Zukunft uns wartet, wenn wir so bei ihm sein werden, bekleidet mit derselbe Heiligkeit, die er hat, ist es dann nicht, sollten wir dann nicht hören, offene Ohren haben, so wie Offenbarung 2 und 3 sagt, wer ein Ohr hat oder wer Ohren hat, der höre. Wer kein Ohr hat, hört nichts. Aber wer ein Ohr hat, der höre, so hier auch, höre, Tochter, und sieh, höre und sieh, was sehen. Seh ihm und sehe, was deine Zukunft sein wird in der Gegenwart des Herrn, als Resultat von all seiner Liebe und Gnade. Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr. Neige dein Ohr, das ist, bringe dein Ohr dahin, sodass du gut hören kannst. Oh ja, das ist ein großer Unterschied. Ob ich höre, wenn etwas zu mir gesagt wird, oder dass ich mich aufmache, um gut zu hören. Ob ich das Wort untersuche und lese, dass der Herr dadurch zu mir sprechen kann. Oder dass ich ruhig warte, wie es vielleicht der Herr ein anderer gebraucht, um es vor mich zu lesen oder etwas darüber zu sagen. Hier sagt, höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr, und dann, und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Mit anderen Worten, was der Herr in anderen Zusammenhang sagt, der die Hand an den Pflug schlägt, die soll vergessen, was hinter ihm liegt. Das wird hier gesagt. Im Hinblick auf diese wunderbare Zukunft, o, sagt der Prophet, vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Es hat mich getroffen, gestern vor einer Woche in unserer Gebetsstunde Mittwoch in Winschoten, als gerade die Schwierigkeiten in der Tschechei anfingen, dass ein Bruder bat. Dieser Bruder war jarenlang Kommunist. Voor 8, 9 jaar vielleicht war er nog in de gemeinderaad als Kommunist. Aber ist bekeerd geworden in die Gemeinschaft. Und er bat für die Brüder und es bat, Herr, gib, dass sie nicht verstrickt kommen in Politik, dass sie sich bewusst sind, dass sie Fremdlingen da sind und nur als die Deinigen sich dort offenbaren. Und das ist eigentlich, was wir hier finden. Vergiss deines Volkes und deines Vaters Haus. Lass vergessen, was hinter uns liegt. Vergiss, was von dem natürlichen Menschen ist. Vergiss alles, um nur das eine, ihn zu sehen. Dass nur das eine wirklich uns beherrscht und Wert für uns hat. Das Neue, die Verbindung mit ihm und unsere Zukunft, die da kommt. Die Zukunft, die er uns bereitet hat. Und dann, und der König wird deine Schönheit begehren. Glauben wir, dass der Jesus mich liebt, weil ich vielleicht von einem alten Geschlecht bin? Glauben wir, dass der Jesus günstig über mich denkt, weil ich vielleicht etwas Geld habe? Glauben wir, dass der Jesus etwas von mir denkt, weil ich gut reden kann? Glauben wir, dass der Jesus einen gern hat, weil er zum Beispiel gut singen kann? Oh, wir wissen besser. Das ist es nicht. Das, was anziehend ist vor dem Herrn, vor dem Vater, ist nur, was der Heilige Geist in uns gewirkt hat. Nur, was spricht von der Herr Jesus. Gott liebt nur eines, das ist sein Sohn. Und was von dem Sohn ist, was von ihm spricht, alles andere ist hassenswürdig. Wir haben, wir singen es wohl mal, hassenswürdig, voller Schuld. Das sind wir. Gott sah, dass nichts Gutes in den natürlichen Menschen ist. Er hat sie gerichtet auf dem Kreuze, weil nichts Gutes mehr ist. Und daarom sagt auch, und was ist die Schönheit? Das ist das letzte Vers von 2. Korinther 3, Vers 18. Wir die Heiligkeit des Herrn anschauend, und das ist der Herr als der Verheiligte im Himmel, werden nach demselben Bilde verwandelt. Von Heiligkeit zu Heiligkeit, als durch den Herrn. Den Geist. Das ist Schönheit. Und die schönen Koras, die das gesehen haben, und sie haben bewiesen, sie haben sich getrennt von ihren eigenen Eltern, sie haben sich getrennt von ihr Vaters Haus, von ihren Freunden, um nur zu hören nach dieser Stimme. Wie ze zeunen koren, die zagen het ons als profeten. Höre, dochter, en zie, en neige dein oor, en vergis deines volkes en deines vatershaus. En de koning wird deine schönheid begeren, denn is dein Herr, zo huldig ihm. Alles zu vergessen, nur ihm zuzugehören, ihm zu sehen, seine Herrlichkeit anzuschauen und dann verwandelt zu werden durch diese Herrlichkeit. Dann wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so hol ich ihm. Was bedeutet das für unsere Herzen? Was bedeutet es für unsere Herzen, was der Herr Jesus von uns denkt? Für mein Herz, was von mich denkt, was bei mir gut findet und anziehend findet oder nicht. Was bedeutet das für mich? Das ist die große Frage, worum es hier geht. Was bedeutet es, was angenehm ist vor dem Herrn Jesus bei uns? Nun, hier haben wir es. Nicht was von dem natürlichen Menschen spricht, nur was von ihm spricht, von seiner Herrlichkeit, was beantwortet an dem, was ist. Das ist anziehend für ihn. Und wo er das findet, bei einer von uns, Gott gebe, er findet es bei allen. Das ist anziehend für ihn. Dann wird der König deine Schönheit begehren. Ist dein Herr, so huldig ihm. Und dann haben wir weiter die wunderbare Segen. De Zeit ist vorbei. Aber dann sehen wir, welche herrliche Segnungen damit verbunden sind. Vers 13, ganz herrlich ist das Königstochter. Das ist sie, auch die Königin, aber die hier des Königs Tochter genannt wird, weil sie von hoher Geburt ist. Drinnen ist des Königs Tochter drinnen, in de Fußnote steht, das ist in den Königin gemächen. Die Königin darf eingehen in die intimsten Zimmer des Hauses, innerhalb wo der König wohnt, da ist ihr Haus, sie kann, da, und da ist sie verheiligt, in seiner Gegenwart, da wo sie zusammen mit ihm ist, von Goldwerkreihe gewandt. In buntgewirkten Kleidern wird sie geführt werden zum König. Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen, werden zu dir gebracht werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast des Königs. Sind das keine wunderbare Segnungen? Ja, die vollkommen erfüllt werden, wenn wir sein werden im Haus des Vaters. Und dort den innersten Kreis bilden, die Offenbarung 5 und 6, warum die Engel sind und warum die ganze Schöpfung, haben wir der innerste Kreis, unmittelbar bei ihm, bei dem Throne, da haben wir es eigentlich. Und noch mehr, wenn er uns einführt, das Haus des Vaters, wo wir ewig sein werden dort, in diesem wunderbaren Hause. Und dann, an deiner Väterstadt werden deine Söhne sein, zu Fürsten wirst du sie setzen, einsetzen, im ganzen Lande. Könnte man denken, dass die Söhne Koras am Ende etwas anderes sagen sollten. Ich will deines Namens gedenken lassen, alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich spreisen. Im und ewiglich sagen wir es auch nicht, wenn wir so ihm sehen, seine Herrlichkeit und alles, was es bedeutet, mit ihm so verbunden zu sein. Gibt es dann noch etwas anderes, das unsere Herzen fesselt, wenn wir ihn so sehen und so bei ihm bestimmt, so unsere Gedanken auf ihn gerichtet werden? Wenn wirklich unsere Herzen so die Worte von diesen Propheten, die Söhne Koras, annehmen, dann kann das einzige Resultat sein, dass allein übrig bleibt. Ich will deines Namens gedenken lassen, alle Geschlechten durch. Daarom werden die Völker die spreizen, immer und ewig lieg. Und wie kostbaar muss das sein voor dem Herzen des Vaters. Wir sehen es hier, 3000 Jahre, nachdem die Söhne Koras das gesagt haben, geschieht es noch jeden Tag, auch jeden Abend, heute Abend. Heute Abend haben wir dieses wunderbare Gedicht gelesen und haben die Worte gehört, die sie sagen, ich will deines Namens gedenken lassen, alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich prijzen, immer und ewiglich.